Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 15. Mai von Pastor Axel Schlüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch alle, die im Moment per Video zugeschaltet sind. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben: Was bedeutet dir die Gemeinde Jesu? Was bedeutet dir die Gemeinde Jesu? Und dem wollen wir nachgehen mit Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Und die will ich uns auch erst einmal lesen. Kolosser 3, 12 bis 17 aus der Einheitsübersetzung. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort und oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Soweit unser Bibelwort. Euch ist aufgefallen beim Hören, es gibt hier jede Menge Ausrufezeichen. Genau genommen gibt es auch jede Menge Imperative oder Befehle. Wenn wir bei der Bundeswehr wären, dann müssten wir jetzt stramm stehen vor dem Text hier. So viele Anweisungen sind hier zu finden. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du so viele Anweisungen hörst, ob dir innerlich unwohl wird oder du gleich denkst, oh, wie soll ich das alles umsetzen können? Es ist so ein Text, der in einem Zusammenhang steht, wo noch viel mehr Aufforderungen vorkommen. Ich gebe uns mal einen kleinen Überblick über dieses Kapitel 3 im Kolosserbrief. Die ersten vier Verse sind sozusagen der Schlüssel, die das Schloss aufschließen zu diesem ganzen Kapitel. Da geht es um die Ermahnung zur Christusnachfolge. Also das werden wir uns gleich nochmal kurz angucken. Und dann geht's weiter. Da gibt's noch drei größere Abschnitte, die Verse 5 bis 11, die Theologen nennen das, ist ein Lasterkatalog, der da kommt. Also da zählt der Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an die Gemeinde in Kolosser, da zählt er auf, was man alles nicht tun sollte, was auf jeden Fall nicht vorkommen darf. Und dann kommen unsere Verse, die wir gerade gelesen haben, 12 bis 17, das nennt man dann den Tugendkatalog, was man also tun soll, das Positive sozusagen. Und dann kommen die restlichen Verse bis ins Kapitel 4 hinein, eine sogenannte Haustafel. So als wenn an einem Haus, einer Hausgemeinschaft so eine Tafel steht, was man tun und lassen soll, sehr konkret, nämlich für Frauen, Männer, Kinder, Väter, Sklaven und die Herren. Also die können dann nochmal genauer nachlesen, was gilt dann für meinen Stand. Das ist der kurze Überblick über dieses Kapitel. Und wie gesagt, die ersten Verse sind der Eingang, unter dem alles andere steht. Und da steht in Vers 1 und 2, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Das ist so die Voraussetzung. Ihr seid mit Christus auferweckt und so spreche ich uns heute Morgen an, als Menschen, die mit Jesus leben, ihm nachfolgen wollen. Und wenn das so ist, dann strebt nach dem, was Christus entspricht. Dann lebt das auch so, sagt uns hier Paulus. Wie geht es dir damit, wenn du das liest? Ist dir das unwohl? Würde das bedeuten, viele Veränderungen zuzulassen im Leben? Oder sagst du, ich habe mit so viel mit Irdischem zu tun, da kann ich mich nicht auch noch um das kümmern, was jetzt von Christus ist. Das ist eigentlich viel zu weit, führt viel zu weit. Aber es ist der Schlüssel zu dem. Wenn wir solche Befehlsfolgen da lesen in der Bibel, dann gibt es da immer eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung ist, möchte ich Jesus nachfolgen und mich dann auch um das kümmern, was er möchte in meinem Leben oder nicht? Wie geht es dir damit, frage ich hier. Und da ist jeder ganz persönlich angesprochen. Aber vielleicht erinnerst du dich an den Text, da stand nie eine persönliche Anrede in dem Text, sondern es ist immer alles im Plural geschrieben, also in der Mehrzahl. Ihr seid angesprochen von Paulus. Paulus hat immer die Gemeinde als Gegenüber, als eine Größe für sich. Er sagt nicht, ihr, die Einzelnen, die ihr da zusammenkommt, die ihr am Sonntagmorgen da im Gottesdienst sitzt oder per Video zugeschaltet seid, du und du und du, sondern ihr miteinander. Also wir können fragen, auch als Gemeinde hier vor Ort oder je nachdem, wo wir gemeindemäßig zu Hause sind, wie geht es uns denn damit? Wie fühlen wir uns miteinander angesprochen? Dieser Spur wollen wir heute Morgen etwas nachgehen. Und mittendrin haben wir gerade gelesen, dass es so eine Berufung gibt auch für Gemeinde. Ihr seid berufen als Glieder des Leibes, sagt er hier. Und wenn Paulus vom Leib spricht oder von den Gliedern des Leibes in so einem Zusammenhang jedenfalls, dann meint er mit den Leib Christi. Also dass die Gemeinde nicht nur eine Zusammenkunft ist von Gleichgesinnten irgendwie oder interessensverbundenen Menschen, sondern sie bilden eine Größe, sie bilden Jesus ab in dieser Welt, der Leib Christi. Oder anders gesagt, der Ruf in die persönliche Nachfolge, der jeder Einzelne und jede Einzelne antwortet, beinhaltet immer auch eine Berufung in den Leib Christi. Also wir werden nicht als Einzelgänger berufen, sodass wir es bleiben, außer vielleicht in besonderen Situationen, wo jemand für sich den Ruf hat, in einsamen Gegenden zu wohnen oder was auch immer. Wir sind immer in die Gemeinde berufen, in den Leib Christi. Und das wird in der Taufe konkret, egal wie man nun Taufe versteht, da gibt es ja in der Christenheit sehr unterschiedliche Verständnisse, aber was gemeinsam ist, ist, dass man damit in die Gemeinde berufen wird, hineingetauft wird. Bei uns eben als jemand, der das im Glauben tut, also auf den Ruf Jesu schon geantwortet hat, andere sehen das anders, aber das ist nicht unser Thema heute Morgen, aber es soll nicht dabei bleiben, sondern es muss sich dann auch im gemeinsamen Leben zeigen. Also es geht nicht nur darum, jemanden zu fragen, hast du auch einen Taufschein vorzuweisen? Ja, hier meine Taufkarte und damit ist alles klar, sondern es soll sich im Leben erweisen. Das soll im gemeinsamen Leben deutlich werden. Also Berufung in den Leib Christi. Eine kleine Testfrage für jeden persönlich heute Morgen. Wir werden das nicht abfragen. Du hast ja heute Morgen irgendwann gedacht, wie auch immer, ob schlaftrunken oder als du bei Rot hinter der Ampel standst und es ging nicht weiter. Ich fahre heute Morgen in den Gottesdienst. Und deswegen bist du jetzt hier. Das ist schön. Und was hast du dir gesagt? Du gehst zum Gottesdienst vom Leib Christi? Wahrscheinlich nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das niemand heute Morgen gedacht hat. Das ist so eine geistliche Größe, der Organismus als Leib Christi. Vielleicht hast du gesagt, ich gehe in den Gottesdienst der Gemeinde. Gemeinde ist ja so ein etwas schillernder Begriff. Das kann zum einen eine Organisation meinen, es kann aber auch die geistliche Wirklichkeit, das Miteinander, die Gemeinschaft meinen. Wenn du so einen brüderlichen Hintergrund hast, dann hast du vielleicht gesagt, ich gehe zum Gottesdienst zur Versammlung. Das war damals bei den, oder bis heute, ich bin da nicht ganz so zu Hause, bei den brüderlichen Gemeinden üblich. Sie haben damit versucht, das griechische Wort Ekklesia wörtlich zu übersetzen. Das heißt eigentlich die Zusammengerufenen, die Versammelten. Und deswegen hat man nicht von Gemeinde gesprochen, sondern von Versammlung. Das war dann auch so ein Ausweis, dass man richtig war, wenn man wusste, wie man es zu benennen hat. Aber vielleicht hast du auch gesagt, ich gehe ins Gemeindehaus. Dann meintest du hier die Räumlichkeiten. Auch das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Ganz, ganz früher unsere baptistischen Großeltern, die hätten gesagt, ich gehe in die Kapelle. Da wusste man, wenn jemand Kapelle sagt, dann ist das ein Freikirchler, der sagt Kapelle. Damit meinte man nicht die kleinen Kapellchen, die hier irgendwo auf dem Acker herumstehen, sondern damit meinte man das Gemeindehaus, so wie wir das heute sagen. Vielleicht hast du aber auch gesagt, ich gehe zur Kirche, in die Kirche. Das ist etwas, was sich auch in den letzten Jahrzehnten eingebürgert hat, dass man das sagt. Früher hätten Baptisten das niemals gesagt, Kirche. Das war immer identifiziert mit den großen, den Landeskirchen und da wollte man sich ja abgrenzen. Da gehörte man nicht so dazu. Deswegen hätte man das nicht gesagt. Weil Kirche ist ja so ein schillernder Begriff. Einerseits das Gebäude ist vielleicht eine Kirche, aber es ist auch eine Organisation. Und es klingt immer so ein bisschen, wenn man in die Kirche geht, so nach Serviceunternehmen. Da geht man hin, weil man, keine Ahnung, was dafür von erwartet. Ich würde heute Morgen dabei bleiben, von der Gemeinde zu sprechen. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich gewohnt bin und es auch am besten finde, dass man von der Gemeinde redet. Als Gemeinschaft einerseits, also als Organismus, aber auch als Organisation, denn es gehört immer beides zusammen. Also, willkommen in der Gemeinde. Und wer sind wir denn, wenn wir hier zusammenkommen? Der Paulus stimmt da ganz schön hoch an. Erwählte Gottes Heilige und Geliebte. Ich weiß nicht, ob du das heute Morgen schon gedacht hast, was du gesagt hättest, wenn ich dich heute Morgen begrüßt hätte als Guten Morgen, liebe Heilige oder lieber Heiliger oder Erwählter Gottes. Ich habe gedacht, huiuiui, ist aber heute ziemlich abgehoben. Aber es ist eine Zusage von Gott her, die hier kommt. Erstmal ist hier gar nicht von dem die Rede, was wir machen sollen in irgendeiner Weise, sondern es wird gesagt, was Gott schon längst gemacht hat. Gott hat uns erwählt. Er hat uns gerufen oder berufen. Wenn wir hier zusammen sind, dann haben wir geantwortet auf diesen Ruf, der von Gott ergangen ist. Geheilige sind nicht Leute, die irgendwelche besonderen heiligen Taten vollbracht haben, sodass man sie heute irgendwie einen Gedenktag einrichten kann, sondern Heilige sind Leute, die von Gott geheiligt sind, die also zu Gott gehören, die hineingenommen sind in die Gemeinschaft Gottes. Oder das, was man sozusagen grundlegend sagen kann, als Gott von Gott Geliebte. Das ist Gottes Handeln, der Ursprung von allem, was Gott tut. Er liebt dich und mich, uns Menschen, und er ruft uns in die Nachfolge Jesu und er heiligt uns. Also es ist Gottes Werk zuerst, das ist hier deutlich gesagt. So sind wir hier zusammen. Aber nicht nur, wir sollen uns auch noch bekleiden, steht hier. Wir haben uns heute Morgen nicht nur schick gemacht, sondern wenn Paulus hier davon redet, dass wir uns bekleiden sollen, dann bezieht er sich auf die Verse vorher. Die haben wir jetzt nicht gelesen, aber ich wiederhole mal einen kleinen Teil oder ich nenne einen kleinen Teil. In den Versen 9 und 10 sagt er, ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Also ein Bild davon, dass man die alten Kleider ablegt und neue Kleider anzieht, wenn ich mich zu Jesus halte, mich bekehre oder antworte auf den Ruf Gottes. Das hat man früher sehr praktisch gemacht, wenn es um Taufe ging. Dann haben die Täuflinge ihre alten Kleider abgelegt, dann wurden sie getauft und dann haben sie neue Kleider anbekommen, so zeichenhaft. Wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht, aber das war so ein Zeichen für diesen Vorgang. Das alte Leben ablegen, ein neues Leben geschenkt bekommen. Und hier wird schon deutlich in diesem Vers, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der aber erneuert wird. Ist ja interessant. Also ist es nicht fertig, dieses neue Kleid. Es ist immer dabei, weiterhin erneuert zu werden. Da sind wir auf dem Weg. Und deswegen sagt Paulus hier, bekleidet euch also. Also, obwohl Gott schon alles getan hat. Ihr seid Erwählte, ihr seid Heilige, ihr seid Geliebte, aber trotzdem zieht die neuen Kleider immer wieder neu an. Macht euch das bewusst, seid da und bleibt da auf dem Weg. Man kann es kurz zusammenfassen in dem Aufruf, lebt, was ihr seid. Also ihr seid das schon, ihr müsst das nicht erarbeiten. Es geht nicht darum, dass man so wird, wenn man das tut. Nein, ihr seid es bereits, aber lebt es auch. Also haltet euch danach und setzt es um. Lebt entsprechend. Was sollen wir denn nun anziehen hier? Den neuen Menschen, das war eben der Bezug auf vorher. Inniges Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Diese fünf Dinge werden hier genannt. Ganz schön groß. Das sind Aussagen, die sonst eher von Gott selbst gemacht werden. Also Gott ist barmherzig, Gott ist gütig oder gnädig. Und Jesus sagt, er ist demütig, von Herzen demütig. Milde, Geduld, das sind Dinge, die zu Gott gehören. Und die werden uns jetzt hier zugesagt oder zu denen werden wir jetzt hier aufgefordert. Das gibt's in Galater 5, die Verse 22 bis 23. Da spricht Paulus von der sogenannten Frucht des Geistes, also das, was der Heilige Geist in einem Menschen bewirkt, was der Geist Gottes in einem Menschen tut, der Jesus nachfolgt. Und da werden die Dinge nicht alle wortwörtlich genauso genannt, aber in diesem Ton. Die Frucht des Geistes ist Liebe als grundlegend die Frucht. Und das zeigt sich in Freude und Friede, in Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist unter Menschen tut oder in Menschen, durch Menschen tut, die Jesus nachfolgen. Also man kann es noch genauer sagen, lebt, was ihr seid, lebt das, was ihr in Christus seid. Es geht also nicht nur um ein großes Vorhaben, ethisch hochstehende, moralisch hochstehende Menschen, die irgendwie versuchen, gute Menschen zu sein, das ohne Frage, aber wir sind es in Christus. Wir sind es durch den Heiligen Geist, im Leben des Geistes. Das hört sich schön an. Wenn wir jetzt fertig werden, geht ihr hoffentlich mit einer inneren Ermutigung nach Hause und sagt, ach, das ist ja schön, wenn das Gott so tut unter uns und so können wir das leben. Aber vielleicht ist auch dem Paulus aufgefallen, als er das geschrieben hat, das ist so hoch angestimmt, groß gesagt, aber wir müssen das doch so ins Kleingeld des Alltags übersetzen. Das muss man doch ein bisschen konkreter noch sagen, sonst schweben wir hier vielleicht raus, aber haben noch nicht so richtig was für den konkreten Umgang gelernt. Deswegen als erste Aufforderung direkt hinterher, ich will nicht sagen wie eine kalte Dusche, aber offensichtlich ein Hauptproblem packt hier der Paulus direkt an. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also das scheint ihm offensichtlich so das Hauptanliegen gewesen zu sein, das Schwierigste im Miteinander von Gemeinde. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Ja, ne? Kommt ja vor und kommt auch öfter mal vor im Leben. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Mensch bist wie ich, der ab und zu mal was jemand anders vorzuwerfen hat. Ich wünsche es nicht, aber es ist offensichtlich so, dass man mal negativ über irgendwen denkt, dass man irgendwas einen stört, vielleicht sogar richtig ärgert oder für nicht für richtig hält oder sagt, nee, so geht's nicht oder was will der mir sagen? Ich denke, solange Menschen, kann man fast allgemein sagen, weil in der Gemeinde gilt es besonders, solange die nicht nur nebeneinander herleben, solange die nicht nur, ich karikiere jetzt so ein bisschen, am Sonntag herkommen, sich was Schönes anhören und dann wieder nach Hause fahren, aber nicht wissen, wie die Nachbarn rechts und links heißen, dann ist das gar nicht so schwierig. Aber wenn man miteinander Leben gestalten will, also ich will jetzt nicht Familie sagen, weil Gemeinde ist dann doch ein bisschen mehr und anders als Familie. Aber wenn man miteinander Leben gestalten will, dann muss es dazu kommen, dass man einander was vorzuwerfen hat. Dass man miteinander in Konflikt gerät. Dass man sich reibt aneinander. Dass das, was man erwartet, vielleicht von sich selber für richtig hält, der andere nicht so leben und die andere nicht so leben kann. Wenn Menschen gemeinsam unterwegs sind und einen Organismus bilden, den Leib Christi bilden und miteinander Leben gestalten wollen, dann muss es, ich will jetzt nicht sagen als Naturgesetz, aber rein erfahrungsgemäß muss es zu Reibereien kommen. Dann kommt das vor, dass ich dem anderen etwas vorzuwerfen habe, dass mich was stört, dass ich irgendwas nicht verstehe oder dass es zu Schwierigkeiten in der Kommunikation kommt, vielleicht sogar manchmal richtig zu Streit, Auseinandersetzung, man sich nicht wiederfindet. Was sagt Paulus, wie sollen wir damit umgehen? So, als Menschen, die Christus nachfolgen wollen, also die miteinander unterwegs bleiben wollen. Wenn man dann sagt, die können mich mal, ich verdrück mich, ich gehe woanders hin, dann hat sich die Sache erledigt. Dann muss man darüber nicht weiter nachdenken. Aber wenn wir miteinander unterwegs sein wollen, wie gehen wir damit um? Das erste, sehr lebensklug, was er sagt, ertragt einander. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Ertragen heißt, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles gut finden, ich muss nicht vielleicht mit jedem so ganz dick buddymäßig unterwegs sein, dass wir so die ganz großen Freunde werden. Ertragen heißt, ich kann es erstmal stehen lassen. Ich verstehe das nicht so richtig. Ich weiß vielleicht nicht so genau, was der oder diejenige meint oder stört mich, aber ich lasse es erstmal stehen. Ich ertrage das erstmal. Ich habe vielleicht manchmal auch die Möglichkeit zu sagen, okay, was könnte den anderen oder die andere dazu bringen, so zu sein, zu denken oder zu voranzukommen. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Nicht alles hundertprozentig total auf die Goldwaage legen, sondern sich mal auch gegenseitig ertragen. Aber das ist nicht nur gut. Aus dem Ertragen wird dann auch oft ein sich aus dem Weg gehen oder möglichst nicht mehr miteinander reden, weil man weiß und so. Also das ist grundsätzlich schon mal gut, dass man nicht alles super wichtig nimmt, was hier und da mal gesagt oder wird oder passiert. Aber es ist nicht grundlegend die Lösung für alles. Denn dann kann es auch schnell zu einem Nebeneinander werden. Deswegen ist wichtig, die zweite Sache, die Paulus hier sagt und vor allem sagt, vergebt einander. Das mit dem Vergeben ist ja so eine Sache. Nicht so ganz einfach erstmal und manches Mal haben wir auch Missverständnisse. Vergeben kann ich ja immer. Also vergeben ist ja eine einseitige Angelegenheit. Also wenn mir jemand etwas sagt oder antut, und wenn ich das so erfahre oder erlebe, dann, wenn ich sage, kann ich, das heißt nicht, dass es leicht fällt oder sowas, aber dann kann ich grundsätzlich vergeben. Dann muss der andere gar nichts davon wissen, dass ich vergebe. Also Vergebung ist nicht darauf angewiesen, dass der andere das einsieht oder gut findet, was ich jetzt oder versteht oder wie auch immer. Vergeben ist immer eine einseitige Angelegenheit. Deswegen kann man auch Menschen vergeben, mit denen man vielleicht schon lange nichts mehr zu tun hat. Ich bin jetzt nicht der große Seelsorger oder sowas, aber ich weiß, dass Menschen ihren schon lange verstorbenen Eltern vergeben müssen oder so, um frei zu werden. Sowas kann sein. Das hat gar nichts mit denen zu tun, dass sie das irgendwie einsehen würden. Also vergeben ist einseitig. Hier steht aber einander. Und einander kann zum einen bedeuten, dass mir bewusst ist, so wie ich dem anderen vergebe, an manchen Stellen, so muss mir auch immer wieder vergeben werden. Das hilft, sich selber manchmal ein bisschen einzugrenzen und nicht ganz so für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Also so wie ich anderen vergebe, kann ich wissen, andere müssen mir auch vergeben und tun es hoffentlich. Weil ich sage auch mitunter Sachen, die anderen nicht gefallen oder tu irgendwas, was sie nicht verstehen. Also dieses Vergeben ist eine Grundhaltung gegenseitig im Sinne, mal muss der eine vergeben, mal muss der andere vergeben. Wenn man einander vergibt und voneinander weiß, dann würde ich das unter dem Titel Versöhnung beschreiben lassen, wenn es also funktioniert. Das ist was anderes. Also vergeben kann man einseitig. Ich kann jederzeit jemanden vergeben, auch wenn es mir vielleicht nicht schwerfällt. Also wenn ich so kann, hier so flott daher sage, heißt das nicht, dass das immer leicht fällt oder dass es manchmal auch ein Prozess ist, um das tun zu können. Ich auch manchmal Hilfe brauche dazu, jemanden vergeben zu können. Aber ich kann. Und wenn man sich gegenseitig vergibt, also voneinander weiß, dann würde ich das unter Versöhnung fassen. Also wenn man einander sagt, ich vergebe dir das und ich bitte dich um Vergebung, dann ist das, was mit Versöhnung zu tun hat. Das ist also das, was nicht nur ein Ertragen ist, sondern ein gemeinsam unterwegs sein. Und offensichtlich hat Paulus Jesus Wort dazu gehört oder selbst schon oft genug gebetet. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr, sagt er hier. Und das ist ein Bezug auf die Vaterunser-Bitte, die wir nachher noch beten werden, wo wir das jeden Sonntag miteinander beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen ernsten Unterton. Also so, wie Gott uns vergibt, wie wir das von Gott erwarten auch, zu Recht erwarten, dass wir ihn um Vergebung beten können im Namen Jesu, so selbstverständlich soll das auch im Miteinander sein. Also der erste konkrete Punkt, den Paulus hier nennt, wie leben wir in der Gemeinde im Miteinander, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Es hat etwas miteinander ertragen und einander vergeben zu tun. Denn wir werden uns aneinander reiben. Denn wir werden uns stören aneinander. Wir werden nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen haben, wenn wir unterwegs sind, sondern da gibt es Konflikte, Streit, da gibt es Verletzungen im Miteinander. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. Und jetzt will ich die anderen Punkte, die ihr nennt, nur noch ganz kurz stichwortartig durchgehen. Das würde sonst zu lange dauern. Vor allem begleitet euch mit der Liebe als Grundlage von allem, das Band der Vollkommenheit. Also die Liebe, die Gott uns schenkt, diese Wirklichkeit im Heiligen Geist können wir auch im Miteinander leben. Und ein Gradmesser, wie wir miteinander unterwegs sind, ist der Friede Christi, der uns in unseren Herzen regieren soll. Und gerade der Friede wird jetzt in Verbindung mit dem Leib Jesu hier genannt. Also eine Gemeinde, die in Streit zerstritten ist, die ist auf jeden Fall nicht im Frieden Christi unterwegs. Die kann auch wissen, da muss was bearbeitet werden. Da sind wir nicht normal, da ist es irgendwas dran. Nein, der Friede Christi kann uns regieren. Und dann werden so zwei Aspekte noch genannt, die einfach auch zum Gemeindeleben dazugehören, dass das Wort Christi unter uns lebt, also dass Jesus redet, dass wir Raum dazu finden, dass wir auf Jesu Reden hören, dass wir also nicht nur menschlich unterwegs sind, dass wir die Bibel miteinander lesen und auslegen und gemeinsam an der Stelle unterwegs sind, aber auch offen sind für Jesu Reden durch andere, auf anderen Wegen. Und dass wir miteinander, was wir gerade schon gemacht haben, singen. Wir hatten ja von Klaus am Anfang eine Einleitung dazu bekommen, was Singen alles bewirkt und dass wir fröhlich Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder singen, und dass das auch zur Gemeinde dazu gehört. Das Singen nicht nur so ein mühsames, muss auch sein, sein fröhliches Miteinander ist. Und dann ist euch vielleicht schon aufgefallen, dreimal kommt das Gleiche hier vor, in diesem kurzen Abschnitt gegen Ende. Seid dankbar und in Dankbarkeit oder dankt Gott dem Vater durch Jesus Christus. Also offensichtlich ist eine Haltung der Dankbarkeit ein wichtiger Punkt, in welcher Haltung man miteinander unterwegs ist. Also wer dankbar ist zuerst, der ist vielleicht nicht mit allem einverstanden, aber er hat eine andere Grundhaltung. Und Paulus kann das zusammenfassen, und damit haben wir uns den Text dann auch angeschaut. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Ja, mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten oder tun oder ansetzen, dass man alles, was wir sagen oder tun und was wir leben, im Namen Jesu tun können. Das heißt, so als wenn Jesus es auch tun würde. So als wenn wir dazu beauftragt sind oder so wie er uns beauftragt hat. Alles, was ihr tut, das und redet, das geschehe im Namen Jesu des Herrn. Also diese Herausforderung steht im Raum. Wenn wir Gemeinde Jesu sind und wollen wir Gemeinde Jesu leben wollen. Ich hatte uns das am Anfang gefragt. Wie geht es uns damit? Ist das etwas abgehoben vielleicht, etwas jenseits der Wirklichkeit? Müssen wir uns doch mehr mit dem auseinandersetzen, wie es hier in dieser Welt zugeht? Ich glaube, es ist ein guter Ansatz, in allem, was wir tun und sagen, nach dem zu fragen, was Jesus von uns möchte, wie er unter uns wirkt und so miteinander umzugehen. Wir sind miteinander unterwegs. Als Gemeinde haben wir uns in diesem Jahr das Motto gesetzt, im Vertrauen zu Jesus, voller Hoffnung auf dem Weg zu den Menschen. Das wollen wir miteinander leben. Voller Hoffnung, weil wir wissen, Jesus ist mit uns oder wir sind im Namen Jesu unterwegs. Und wir vertrauen uns ihm an. Wir wollen nicht nur ein Verein sein, eine Organisation sein, eine Interessensgruppe. Nein, wir sind Leib Christi, wir sind Gemeinde Jesu. Und so wollen wir miteinander unterwegs sein. Was bedeutet dir die Gemeinde Jesu? Was bedeutet es dir, Teil unserer Gemeinde hier zu sein oder der Gemeinde, wo auch immer du herkommst? Ist das eine Lebenswirklichkeit für dich? Oder beschränkt sich das am Sonntagmorgen aufs zum Gottesdienst gehen und dann mal gucken, was kommt? Oder ist es etwas, was dein Leben mitträgt und mitprägt, deinen Alltag mit hineinnimmt? Ist das so? Ist eine schwierige Frage. Ich weiß das von mir und von uns allen, dass wir sehr im Alltag eingebunden sind, in diesem Alltag, den wir gestalten müssen. Und es da oft wenig Zeit und Raum ist für Gemeinde. Ist es etwas, was dein Leben mitprägt und trägt? Wir sind so langsam, und darüber sind wir ja Gott sehr dankbar, so langsam zumindest für den Moment in einer Nach-Corona-Zeit angekommen. Also, dass wir neue Gemeinde miteinander in Schwung nehmen können. Und ich möchte uns einladen, Gemeinde wieder neu zu gestalten, auch die, die jetzt im Moment vielleicht per Video zugeschaltet sind und ermutigen, wieder vor Ort miteinander unterwegs zu sein. Das brauchen wir. Wir leben als Gemeinde davon, dass wir das gemeinsam gestalten. Wir sind kein, wie soll man das nennen, Serviceverein, wo es ein paar Hauptamtliche gibt, die schon für alles sorgen irgendwie. Das ist nicht unsere Gemeinde. Gemeinde lebt von dem, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir einander wahrnehmen und miteinander Leben gestalten. Was bedeutet dir Gemeinde Jesu? Welchen Stellenwert hat sie in deiner Jesus-Nachfolge? Ich möchte dich dazu einladen, dich vielleicht wieder neu hineinnehmen zu lassen in diese Wirklichkeit, dass wir Gemeinde Jesu sind. Jesus segne uns auf dem gemeinsamen Weg. Amen.